Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielwahnsinn. Mit Jürg und Kai.
Aufbauend auf Bonusfolge 12, bei der ich euch meine liebsten Point-and-Click-Adventures präsentiert und alles von LucasArts ausgeklammert habe, ist heute die Kultschmiede dran. Damit nicht nur Adventure-Freunde auf ihre Kosten kommen, werfe ich diesmal alles von LucasArts in einen Topf, beschränke mich hierbei aber a. auf Spiele, die bis zum Jahr 2013 erschienen sind, da LucasArts danach nur noch als Lizenzgeber tätig war und aktuell auch ist. Des Weiteren gilt die Beschränkung auf B, ein Spiel pro Serie. Hallo Guybrush. Und C, ich beschränke mich auf Spiele, die auch wirklich von LucasArts entwickelt wurden. Sorry, Knights of the Old Republic, so gut du auch bist, du musst heute draußen bleiben. Platz 10. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Eine meiner ersten Berührungen mit LucasArts war das Spiel Maniac Mansion auf dem C64. Makaber und anders als alles andere, was ich vorher in die Finger bekommen hatte. So war mein Urteil. Aber auch lustig und extrem spielenswert. Der rein vom optischen Stil quasi Nachfolger Zack McCracken konnte mich später noch mehr begeistern, auch wenn er bei falscher Spielweise, Stichwort Geldmangel, zu sogenannten toten Enden führen konnte. Trotzdem war es witzig, skurril und die Packungsbeilagen für mich damals einzigartig. Leider wurden die C64-Abenteuer von Reporter Zack bis heute offiziell nicht fortgeführt. Platz 9. Grim Fandango. Grim Fandango stammt aus einer Zeit, bei der man bei vielen Studios dachte, 3D sei auch bei den Adventure-Spielen der neue heiße Scheiß. Glücklicherweise passte der gewählte Grafikmotor, anders als bei Flucht von Monkey Island, zum ausgewählten Look des Spiels. Ihr schlüpft in die nicht vorhandene Haut von Nachwuchs-Sensenmann, genauer gesagt Reiseleiter für die verstorbenen Manny Calavera. Der wird von seinem Sidekick Glottis begleitet und zusammen erleben die beiden in der Welt der Toten ein typisches LucasArts-Abenteuer. Voller kauziger Charaktere und mit viel Humor. Dank Remastered-Version für PC, Switch, Xbox und PlayStation kann man den Titel auch heute noch gut spielen. Leider wollte der Funke bei mir nicht mehr so überspringen wie damals, daher nur Platz 9. Platz 8. Star Wars Republic Commando. Verlassen wir mal das ruhige Adventure-Genre und schauen in Richtung Ego-Shooter. Denn auch wenn LucasArts eher für seine Adventures bekannt ist, haben sie auch ein paar sehr gute Action-Spiele entwickelt. Eines dieser Spiele war für mich Republic Commando. Geschichtlich zwischen den Filmen Episode 2 und Episode 3 angesiedelt, bekam man hier nicht einfach nur einen Ego-Shooter, sondern dank eines Vierer-Teams einen an Rainbow Six erinnernden Taktik-Shooter. Nicht so taktisch wie Rainbow Six, sondern genau richtig dosiert. Ich habe den Titel damals sehr gerne am PC gespielt und mittlerweile bekommt er ihn auch in einer leicht aufgehübschten Version für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Platz 7. Vollgas. So, vorerst genug geballert. Wobei es bei Vollgas dank Biker-Thematik auch nicht viel ruhiger hergeht.
Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde?
Was?
Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern.
Als Biker Ben müsst ihr eure Crew vor einem nahenden Unglück retten und macht dabei per Minispiel ab und an tatsächlich in Road Rash-Manier die Straßen unsicher. Ja, die Bike-Sequenzen sind nicht das Highlight des Spiels. Dafür ist es das Setting und die Musik. Wo spielt man schon mal einen Biker? In einer Welt, in der Flugautos existieren? Musikalisch hat der Designer des Spiels, Tim Schafer, neben Vollgas später noch ein weiteres Herzensprojekt produziert. Das in einem Heavy-Metal-Universum spielende Brutal Legend. Full Throttle Remastered, Full Throttle ist der Originalname des Spiels, ist für PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Platz 6. Sam & Max Hit the Road. Ich war ja bereits vieles gewohnt. LucasArts Adventures hatten ja schon immer witzige, skurrile, makabere oder kauzige Charaktere. Aber anarchische Polizisten? Besser gesagt Detektive. Denn Hund Sam und Hase Max gehören der sogenannten Freelance Police an, also einer Art freischaffenden Polizei, die ihre Aufträge aber auch genau von dieser bekommt.
Hallo? Ja? 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 Nein, wirklich? Sie mich auch.
Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler?
Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag.
Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits?
Sam und Max Hit the Road ist eines der vielen guten Zeichentrick-Adventures aus der goldenen LucasArts-Ära mit dem für mich wohl bestem Humor. Leider leiden unter dem Humor einige Rätsel. Die sehr gute deutsche Sprachausgabe macht es aber mehr als wett. Leider wurde dieser Adventure-Klassiker, anders als Vollgas und das kommende Spiel auf Platz 5, bisher nie remastered. Kaufen könnt ihr das Spiel auf GOG.com. Platz 5. Day of the Tentacle. Wie eben erwähnt, wenn ihr das für viele sicher beste Spiel von LucasArts heute noch spielen wollt, greift einfach zur Remastered-Version für PC, PlayStation und Xbox. Day of the Tentacle ist der Nachfolger von Maniac Mansion, erfordert aber keine Vorkenntnisse aus diesem. Als Bernard Bernoulli, Medizinstudentin Laverne und dem Roadie Hoagie müsst ihr versuchen, die Weltherrschaft von Purpur-Tentakel zu stoppen und reist dafür in Zeitreisetoiletten von Dr. Fred Edison durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Klingt alles ein wenig verrückt? Ist es auch, und das ist gut so. Wer vor allem humorige Adventure-Spiele mag und diesen Klassiker bis heute tatsächlich verpasst haben sollte, unbedingt nachholen. Neben Grim Fandango und Vollgas steht auch hier ein Name ganz oben auf der Macherliste. Tim Schafer. Ich erkenne ein Muster, Dr. Jones. Platz 4. The Dick. Keine Top 10 ohne ein paar kontroverse Entscheidungen. Eine davon dürfte The Dick auf Platz 4 sein. Das Science-Fiction-Adventure
zählt nicht zu den großen Klassikern und buhlt neben Loom meist nur um die hinteren Plätze in solchen Listen. Aber ich mag die Geschichte um Commander Boston Low, Sprachwissenschaftlerin Maggie Robbins und den Archäologen Dr. Lütger Brink. Die drei werden durch einen Test auf einem Asteroiden auf eine andere Welt teleportiert und entdecken dort eine ausgestorbene Kultur. Warum wurden die Protagonisten auf diese interplanetare Reise geschickt? The Dig steht bei mir vor allem aus zwei Dingen so weit oben. Zum einen mag ich das Setting. Science Fiction, fremde Welten, gekauft. Zum anderen bekommt man mich auch ganz schnell, wenn die Synchro stimmt. Und dank der leider bereits 2019 verstorbenen Franziska Pigula ist dies hier der Fall.
Maggie, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich niemals irgendeiner Zensur fügen würden. Jetzt stehen Sie unter dem Kommando der NASA.
Miss Robbins Berufung ist und bleibt der Journalismus. Aber auf dieser Mission ist sie...
Ich glaube, dass ich die Frage auch selber beantworten kann, Commander Low. Danny, ich bin für diese Mission ausgebildet worden, um bei der Befestigung der Sprengladungen zu helfen. Wenn ich zurückkomme, bin ich wieder Reporter und werde Ihnen alles darüber berichten. Aber während der Mission bin ich Teil der Mannschaft und werde Commander Low Gehorsam leisten wie jeder gute Soldat.
Das könnte die größte Story von allen werden. Maggie Robbins leistet Gehorsam.
Kaufen könnt ihr den Titel unter anderem auf GOG.com. Platz 3. Dark Forces. Hier, probier mal, soll ganz gut sein. 1996 bekam ich eine recht unscheinbare Box in die Hand gedrückt. Mein damaliger Ausbilder brachte mir von seinem Sohn ein Spiel mit. Weil ich ja auch am PC sowas mache. Mit sowas war Spielen gemeint. Ich hielt Star Wars Dark Forces in den Händen und nachdem ich den Titel abends installierte und spielte, war es um mich vollends geschehen. Ich kannte bereits Spiele wie Wolfenstein, Doom und Duke Nukem 3D, aber erst Dark Forces hat die Liebe zum Ego-Shooter so richtig entfacht. Bis heute halte ich den Titel in Ehren und Ende Februar diesen Jahres erschien Star Wars Dark Forces Remastered für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Wer eine grafisch noch bessere Version spielen will, greift zur Dark Forces Mod für Jedi Knight Jedi Academy, dem vierten Teil dieser Spielereihe. Noch ein paar Worte zur ganzen Dark Forces-Reihe. Die Geschichten des Hauptcharakters Kyle Katarn sind mittlerweile nicht mehr Kanon. Dark Forces 2 Jedi Knight, hierzulande aus Indizierungsangst nur Jedi Knight genannt, bot nach der Rückkehr der Jedi-Ritter erstmals wieder reale Schauspieler bei Lichtschwertduellen. Und obwohl ich Dark Forces und die nachfolgenden Jedi Knight Spiele gerne gespielt habe, konnte mich The Force Unleashed nie richtig begeistern. Platz 2. Outlaws. Um ehrlich zu sein, bin ich das, was man eine Grafikhure nennt. Sieht ein Spiel nicht gut aus, verliert es mich schnell. Oder ich kann mich damit erst gar nicht anfreunden. Wie auch an anderer Stelle erwähnt, bin ich auch ein Liebhaber von auf Deutsch synchronisierten Spielen. Beides passt an der Stelle nicht auf Outlaws, da ich von dem Titel damals die englische Version gekauft habe und Outlaws mit der betagten Dark Forces Engine lief. Obwohl LucasArts im Release-Jahr neben dem Western-Ego-Shooter auch das auf einer moderneren Engine laufende Jedi Knight herausbrachte. 1997 sah Outlaws mit seiner Pseudo-3D-Grafik schon nicht mehr taufrisch aus, konnte dies aber dank Comic-Ästhetik noch recht gut kaschieren. Mit seinem wunderschönen Zeichentrick-Intro und vor allem der fantastischen Musik zog mich der Titel schnell in seine Welt. Als Marshall Anderson gilt es, den Tod der eigenen Frau zu rächen und die entführte Tochter zu befreien. Die Geschichte wird immer wieder mit weiteren Zeichentrick-Zwischensequenzen erzählt. Erwähnenswert sind die unterschiedlichen Feuermodi beim Revolver und eines der ersten Sniper-Gewehre der Videospielgeschichte. Da Dark Forces nun dran war, kommt von diesem Wild-West-Ego-Shooter hoffentlich auch noch ein Remake. Ähnlich wie die Gegner rufe ich nun:
Where are you, Marshall?
Bevor wir zu Platz 1 kommen, nein, jetzt kommt kein X-Wing vs. TIE Fighter und auch kein Rebel Assault oder ähnliches. Obwohl LucasArts durch die große hauseigene Star Wars Lizenz ohne Frage gute Weltraum-Ballerbuden gemacht haben, waren sie für mich nur genau das. Privateer 2, The Darkening und vor allem die Free Space Titel konnten mich später deutlich mehr begeistern. Platz 1: The Curse of Monkey Island. Natürlich müsste hier Teil 1 stehen, The Secret of Monkey Island. Aber so gut das erste Abenteuer von Guybrush Threepwood auch ist, müsste ich spontan einen Titel aus dieser Spielereihe spielen, so wäre das der dritte Teil. Neben der famosen und gut gealterten, wenn auch nicht sonderlich hoch aufgelösten Grafik, ist es mal wieder die deutsche Synchronisation, die mich hier immer wieder auf die Affeninsel bringt. Man sagt, nochmal Entschuldigung für den Ausdruck, Grafikhure, aber beim Sound bzw. der Synchro, was sagt man da? Ich sag mal, ich bin halt ein Synchronisationsfetischist. Ja, genau. Etablieren wir hier einfach mal einen neuen Begriff. Wenn er woanders auftaucht, hier habt ihr es zuerst gehört. Aber Spaß beiseite. Obwohl eigentlich nicht. Denn Monkey Island gehörte schon immer zu den humorigen Point-and-Click-Adventures und auch The Curse of Monkey Island strapaziert euer Zwerchfell. Das liegt nicht allein an dem leicht trotteligen, aber darum so liebenswerten Dauer-möchte-gern-Piraten Guybrush Threepwood, seiner geliebten Elaine Marley oder Serienbösewicht LeChuck, sondern es liegt auch an den liebgewonnenen Charakteren wie Kartograf Wally, der Voodoo-Lady, Verkäufer Stan und dem Totenkopf Murray.
Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekäme, wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme.
Kann ich dich Platte nennen?
Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe.
Schreite?
Dann eben rolle. Durch die Tore der Hölle rolle. Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen?
Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen.
Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst.
Doch, das tue ich wirklich.
Wirklich? Dann will ich deine Schreie des Entsetzens hören.
Ah. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper.
Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper?
Naja. Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze?
Ich habe keine Glatze. Ich habe nur sehr hohe Geheimratsecken.
Nun ja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst.
Nun, das ist wohl richtig.
Um Schmuck brauchst du dir wohl nicht mehr viele Gedanken zu machen.
Das stimmt auch. Und Hüte stehen mir besonders gut.
Na bitte. Wie kannst du ohne Augen sehen?
Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt.
Ich gehe jetzt.
Gut, nun lass mich allein. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushacken. Ich schätze, ich sollte das wohl positiv sehen.